Ich möchte aus Anlass des Tages und der Zeit, in der wir jetzt ja angekommen sind, die Geschichte der Geburt des Herrn lesen aus Lukas 1. Lukas 1 von Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott nach Galiläa in eine Stadt namens Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die mit einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Die Jungfrau hieß Maria. Als nun der Engel bei ihr eintrat, sagte er: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie wurde über diese Anrede bestürzt und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Wisse wohl, du wirst gute Hoffnung werden und Mutter eines Sohnes, dem du den Namen Jesus geben sollst. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird als König über das Haus Jakobs in alle Ewigkeit herrschen. Und sein Königtum wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich weiß doch von keinem Manne. Da gab der Engel ihr zur Antwort: Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten dich überschatten. Daher wird auch das Heilige, das von dir geboren werden soll, Gottes Sohn genannt werden. Und nun vernimm, Elisabeth, deine Verwandte, ist ebenfalls trotz ihres hohen Alters mit einem Sohn gesegnet und steht jetzt schon im sechsten Monat. Sie, die man unfruchtbar nennt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Damit schied der Engel von ihr. Dazu das Wort aus dem Propheten Jesaja, dem 9. Kapitel von Vers 1. Das Volk, das in Finsternis wandelt, wird ein großes Licht erblicken. Über denen, die in umnachtetem Lande wohnen, wird Licht aufstrahlen. Du wirst des Jubelns viel schaffen, wirst die Freude groß werden lassen. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man jubelt beim Beuteverteilen. Denn das Joch, das schwer auf ihnen lastete, und die Stäbe auf ihrem Nacken, den Stecken ihres Treibers, zerbrichst du, wie einst am Tage der Midianiterschlacht, ja alle Stiefel der dröhnend einherschreitenden Krieger, und die blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden, ein Fraß des Feuers, denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird, und sein Name lautet Wunderbar, Rat, Kraft, Ewigvater, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Gerecht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies vollführen. Ein Wort hat der Allherr gegen Jakob gesandt, und auf Israel ist es niedergefallen, und das ganze Volk wird es zu spüren bekommen. Bis hierher dieses teure und heilige Wort Gottes. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass er zu uns gekommen ist. Nur dadurch haben wir die Möglichkeit bekommen, zu ihm zu gehen. Und es ist eigentlich das einzige Wort in diesem Zusammenhang, das wir finden mit dem Begriff Jungfrau. Und wenn wir schon dieses Wort hier lesen, der Engel des Herrn oder der Engel Gabriel kam zu der Jungfrau. Es wird in dieser Zeit immer wieder über Matthäus 25 gefragt, wer sind die Jungfrauen, wie sind all die Zusammenhänge. So wie hier eine Jungfrau vom Heiligen Geist überschattet, und das Wort Gottes durch denselben Heiligen Geist in ihr Fleisch wurde, so wird dasselbe Wort Gottes der Verheißung in all den wahren Gläubigen in dieser Zeit durch den Heiligen Geist hineingelegt. Es ist ein Teil dessen, was Gott in dieser Zeit gemäß seinem Heilsplan zur Ausführung und zur Verwirklichung bringt. Und so wie damals, hier kommt ein Engel und wir wissen, in all den sieben Sendschreiben steht, und dem Engel der Gemeinde schreibe. Und am Ende steht, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Der Geist offenbart das Wort der Verheißung, legt es in unser Herz hinein und macht es lebendig, damit es geglaubt, ja, damit es Frucht bringen kann und verwirklicht wird in dieser Zeit, was Gott durch den Mund seiner Knechte und Propheten angekündigt und was er aus Gnaden verheißen hat. Maria war eigentlich ein Gegenbild von dem, was Eva damals erlebte. Eva war nicht Jungfrau, als Josef ihr begegnete, und Paulus sagt an einer Stelle, wohl im 2. Korinther 11, ich fürchte für euch, dass wie der Satan die Eva überlistete, dass auch eure Einstellung zu Christus überlistet wird. Und hier sehen wir eine Jungfrau. Sie sagen konnte, ich weiß nichts von, auch nicht nach dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren worden sind. Hier haben wir den Vergleich mit der Geburt Jesu. Er wurde nicht aus dem Willen eines Menschen, nicht auf natürliche Weise, sondern auf übernatürliche Weise geboren. Das Wort des Herrn erging, der Heilige Geist kam, und es ist, das von dir geboren werden soll, ist vom Heiligen Geist und wird Sohn des Höchsten genannt werden. So sind auch alle wahrhaft Gläubigen nicht durch den Willen eines Evangelisten oder durch das Wort eines Predigers, sondern durch den Willen Gottes und durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes gezeugt und wiedergeboren worden zu einer lebendigen Hoffnung. Und sie können sagen, aber lieber Vater. Und deshalb steht geschrieben von dem Herrn Jesus, er schämte sich nicht, uns seine Brüder zu nennen und seinen Brüdern seinen Namen zu verkündigen und zu offenbaren. Denn wir sind aus demselben Geiste gezeugt worden. Deshalb hatte Herr Jesus sagen können, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, weil wir aus demselben Geiste gezeugt worden sind und Söhne und Töchter Gottes wurden durch den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist unsere Einstellung jetzt als wahre, als kluge Jungfrauen in dieser Zeit, dass wir nicht irgendeinen anderen Samen in uns aufnehmen, uns nicht beflecken in irgendeiner Weise. Wir können ruhig sagen, wir wissen von keinem Manne, auch nicht in dieser, aber eins wissen wir, der Heilige Geist ist über uns gekommen und hat das Wort der Verheißung geoffenbart. Wir haben es geglaubt und wir dürfen es erleben, dass etwas Neues entstanden ist durch die Gnade unseres Gottes. Nicht nach dem Willen eines Menschen, sondern nach dem Willen Gottes. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das ist unser Trost und unsere Zuversicht in allen unseren Lebenslagen. In diesem Wort, das hier dargelegt wird, sehen wir die Menschwerdung des Herrn. Er, der Geist war, ist ins Fleisch gekommen, hat sich selber entäußert und nahm Knechtsgestalt an, ist uns gleich geworden und als Mensch in allen Gebärden erfunden worden. Aber dasselbe trifft auf uns geistlich zu. Sofern wir diese Welt verlassen, werden wir verwandelt sein in sein Bild, so wie er jene Welt verließ und in unser Bild verwandelt wurde, so werden wir verwandelt sein in sein Bild, in dem Augenblick, wenn die Zeit und der Augenblick gekommen ist und der Herr selber sein Werk mit uns allen vollendet. Hier ist er uns gleich geworden, dort werden wir ihm gleich sein. Die Heilige Schrift sagt, Johannes, 1. Johannes 3, noch ist nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es aber erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden sehen, wie er ist. Hier auf Erden hat er gegessen, getrunken, er wurde an Gebärden als Mensch erfunden. Dort in der Herrlichkeit werden alle, die das Wort der Verheißung in sich aufgenommen, über die der Heilige Geist kommen konnte. Und das ist, meine ich, der Unterschied in dieser Zeit zwischen den Klugen und den törichten Jungfrauen. Die Klugen beflecken sich nicht. Sie halten fest an dem Worte, geoffenbart und bestimmt für diese Zeit, und derselbe Heilige Geist ist über sie gekommen, hat etwas Neues in ihnen schaffen können. Bei den anderen wird es nicht der Fall sein, weil sie nicht stillhalten können. Sie können nicht abwarten. Wir sehen damals schon bei Abraham, es ist sehr schön, eine Verheißung zu bekommen, aber es ist etwas schwieriger, sie abzuwarten. Und wir hören ja immer wieder laufen in der Predigt, dass er ausgeharrt hat. Und das stimmt. Aber ihr wisst, die Geschichte mit Ismael, die liegt dazwischen. Die Geschichte mit Ismael, sie liegt dazwischen. Und das war die Not in jener Zeit. Das ist die Not gewesen bis in die heutige Zeit hinein. Beides waren Söhne Abrahams. Aber der eine war nach seinem Willen, oder ihr wisst die ganze Geschichte. Der andere war aufgrund der Verheißung, die Gott gegeben hatte. Und der Hass war zwischen ihnen von Anfang an. Es war kein Verständnis da. Und als die Erbschaft angetreten werden sollte, ging der eine leer aus und der andere hat alles geerbt, weil er gemäß der Verheißung Gottes gekommen war. Und so ist es auch in dieser Zeit. Wir möchten nicht ohne Verheißung dastehen. Wir möchten Erben und Miterben Jesu Christi sein. Und wir möchten, dass der Heilige Geist in mächtiger Weise über uns alle kommt. Wir haben keinen Zweifel daran, sondern glauben, dass alle diejenigen, die das Wort der Verheißung für ihre Zeit aufnehmen, in denen geschieht etwas durch die Gnade Gottes. Der Herr kann nicht anders. So wie hier damals ein Engel gesandt wurde, um das Wort der Verheißung zu sagen und zu bringen, so hat Gott in den 7 Gemeindezeitaltern jeweils den Engel an die Gemeinde gesandt oder für die Gemeinde gesandt, um das Wort der Verheißung an sie zu richten. Und sofern das Wort erging, ist der Heilige Geist gegenwärtig gewesen, um es lebendig zu machen, um etwas Neues geschehen zu lassen. Wir wissen, vom Anfang steht geschrieben, dass der Geist Gottes über der Tiefe schwebte, und als der Herr sprach, dann geschah's. Der Geist Gottes wirkt, aber der Herr spricht auch noch. Der Geist Gottes kann nur dann wirken, wenn das Wort Gottes ergeht, das Wort der Verheißung, das wir für diese Zeit benötigen und auch empfangen haben. Hier der Prophet Jesaja drückt es mit den Worten aus. Das Volk, das im Finstern wandelte, sah ein großes Licht. Damals Zukunft, wird ein großes Licht sehen. Und über denen, die in umnachtetem Lande wohnen, wird Licht aufstrahlen. Du wirst des Jubelns viel schaffen, wirst die Freude groß werden lassen, und sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut und jubelt beim Beuteverteilen. Das ist unser Los, Brüder und Schwestern, in dem Herrn. Sofern Gott das Licht aufgehen lässt in der Finsternis und wir es sehen, freuen wir uns darüber. Aber das Licht wird nicht gegeben, dass wir es bewundern oder immer in das Licht hineinschauen, wie es in Indien die Sonnenanbeter tun, dass sie aufschauen, bis sie selber blind werden. Als der eine Mann zu Bruder Brenham gebracht wurde, in Bombay, Indien, im Jahre 54, hat Bruder Brenham ihm den Namen gesagt, dass er verheiratet ist und wie viele Kinder hat und alles Mögliche. Und er sagt, ich sehe, du bist ein Sonnenanbeter gewesen, wohl für 18 Jahre, und bist völlig verblindet. Es kann Leuten passieren, die in dieser Zeit das Licht sehen, aber anstatt sich des Lichtes zu bedienen, sich zu orientieren, zu wissen, wohin sie gehen, sich umschauen zu können, wo sie sind, dann meinen sie, sie müssen in das Licht hineinschauen. Das hilft keinem Menschen. Wirklich nicht. Selbst im Alten Testament, wo der Leuchter angezündet wurde, man konnte doch nicht ewig vor dem Leuchter stehen bleiben und ihn bewundern. Man musste schon einmal auf den Tisch mit den Schaubroten sehen. Man musste sehen können, was Gott im Heiligtum bereitet hat. Selbst das Reden vom Licht nützt keinem, es sei denn, man kann sich orientieren und man weiß, wozu das Licht im Grunde genommen gegeben wird. Und dann weiß man, worüber man Gott dankbar sein muss. Nur ein kleines Beispiel hier, sagt schon der Prophet, dass das Licht aufleuchten wird, aber danach steht nicht, und sie werden in das Licht hineinschauen, sondern er wird des Jubelns viel schaffen. Und die Freude wird groß sein. Warum? Man findet sich im Lichte zurecht. Wer im Lichte wandelt, der stößt sich nicht. Wer im Lichte wandelt, hat Gemeinschaft mit Gott und hat Gemeinschaft untereinander. Es gibt genügend Schriftstellen, die von dem berichten, was im Lichte ist. In seinem Lichte sehen wir das Licht. Und wir sehen die Offenbarung seines Wortes. Und dann können wir sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Es ist also nicht nur ein Gespräch über diese Dinge, nicht nur eine Diskussion, sondern wir haben begriffen, das Licht ist zu einem gewissen Zweck gekommen, nämlich um die Erleuchtung Gottes im Heiligtum zu geben, damit wir sehen können, was uns alles bereitet ist. Und wer sich einmal richtig umtut im Heiligtum Gottes und in diesem Lichte wandelt, bei dem wird des Jubelns viel sein. Man wird sich freuen, so steht hier geschrieben, wie beim Beuteverteilen. Ihr wisst ja alle, wenn man früher so in der Jugend einige Streiche macht und man hatte was zu verteilen, da ging es immer sehr schön her. Und wie viel mehr in geistlichen Dingen. Wir freuen uns, wenn wir Beute verteilen können. Denn da ist irgendwo ein Sieg gewesen. Irgendwo haben wir etwas erreicht, errungen. Der Herr hat den Sieg errungen in Gethsemane, hat ihn verwirklicht auf Golgatha, hat alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt und gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, dass niemand mehr verzage, sondern dass wir Beute verteilen können und uns freuen. Ihr wisst damals, so seit Abrams, als er sich aufmacht, um die Könige zu packen und sie zu überwältigen, als dieser Kampf vorüber war, ehe sie noch Beute austeilen konnten, hat schon der König von Salem ihn begrüßt und das Mahl mit ihm gefeiert. Gott ist ein Gott, der Sieg gibt und der die Seinen führt und leitet und ihnen die Rechte seines Armes offenbar werden lässt. Ich musste gerade heute noch darüber nachdenken. Irgendwo steht im Worte Gottes geschrieben, und die Rechte des Herrn ist erhöht und die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und mir kam das Wort direkt aus Offenbarung 1, wo geschrieben steht, in seiner Rechten hat er die 7 Sterne. Und die Zusammenhänge, die einem da kommen, sind so kostbar, wenn man darüber nachdenkt, dass die Rechte des Herrn den Sieg behält. Und nachdem all diese 7 Boten Gottes ihre Botschaften gebracht haben, ist die Rechte doch gewiss nicht heruntergefallen, sondern die Rechte ist erhöht. Die Rechte ist ausgestreckt, der Herr behält den Sieg und wird ihn offenbaren und verwirklichen. Er wird die Freude groß werden lassen und den Jubel unter seinem Volke, um des Willen, dass er aus Gnaden in dieser Zeit getan hat. Wir tanzen nicht im Licht umher, sondern wir orientieren uns, wir schauen hin und her und sehen, was Gott aus Gnaden getan hat. Und darüber können wir froh sein. Wer den Chorus singt, zählt das Gute, das dir Gott getan. Wir alle könnten zählen, und je länger wir zählen würden, umso mehr könnten wir aufführen von dem, was Gott aus Gnaden in uns getan hat. Lasst uns Menschen sein, die der Maria gleichen, die das Wort der Verheißung empfangen. Wenn wir im Moment auch stutzig werden, wir wissen auch von keinem Manne, seid doch mal ehrlich, wir können nicht sagen, ich halte zu Paulus, ich halte zu Petrus, ich halte zu dem, wir halten zu Christus. Hat nicht Paulus gesagt, ich will euch einem Manne verloben? Von dem wissen wir, Jesus Christus, unser Bräutigam. Ihm dienen wir, ihn lieben wir. Und mir kam auch in dem Zusammenhang noch ein Wort, das mit Matthäus 25 in Verbindung steht oder sogar dort geschrieben steht. Es heißt ja, dass der Bräutigam kommt, wie siehe, der Bräutigam kommt. Wenn man für das Volk Israel liest, für sie steht geschrieben, siehe, dein König kommt zu dir, demütig, reitend auf dem Füllen einer Eselin. Das war siehe, dein König kommt. Aber für uns heißt es, siehe, der Bräutigam kommt. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Und das ist für alle diejenigen, die in dieser Zeit begriffen haben, worum es geht, ein ganz gewaltiger Trost. Das Wort der Verheißung für diese Zeit ist uns überbracht worden durch den von Gott gesandten Boten und Engel, der geredet hat im Namen des Herrn. Wir haben es geglaubt. Heiliger Geist ist über uns gekommen und die Kraft des Höchsten überschattet uns. Der männliche Sohn wird herausgeboren wie der Tau aus der Morgenröte nach dem Muster Jesu Christi, unseres geliebten Herrn, der als Erstling hervorkommen musste, damit wir alle seinem Beispiel folgen können. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Dasselbe können wir nur sagen. Herr, wir sind dein Volk, uns geschehe, wie du gesagt hast. Und was ist? Uns geschieht, wie er gesagt hat. Stimmt's oder nicht? Uns geschieht genau, wie er gesagt hat. Die Offenbarung seines Wortes, alles ist uns widerfahren, wie er gesagt hat. Nichts wird er auslassen. Und wenn jemand noch meint, Gott müsse noch etwas tun, sorgt euch nicht, er weiß es auch. Aber steht geschrieben, ihr, die ihr Gott erinnert, gönnt euch keine Ruhe und gönnt auch ihm keine Ruhe bei Tag und bei Nacht, bis er sich erhebt. Und das Wort verwirklicht, so ungefähr steht's dort im Propheten. Wir wissen, dass wir ihn in Liebe an das erinnern können, was er noch tun möchte. Und Gott wird sich darüber freuen. Ich habe den Eindruck, dass er im Begriff ist, recht bald etwas zu tun, zur Verherrlichung und zur Ehre seines Namens. Wir wollen ihm in jeder Weise in unserer Mitte die Möglichkeit geben, sein Wort so hineinzulegen in unsere Herzen, dass absolut auch nicht der geringste Funken von Unglauben und Zweifel bestehen möchte, sondern alle, die in diesen Tagen die Worte hören, die geschrieben stehen und für diese Zeit bestimmt sind, lasst sie uns im Glauben hören, im Vertrauen hören. Und wir sind überzeugt, der Heilige Geist wird alles lebendig machen, er wird alles schaffen und wird es wohl machen mit einem jeden von uns, wie bei der Maria. Nichts soll mehr vermischt werden. Lasst uns darauf achten, dass es Gottes reines und heiliges Wort ist, wodurch eine reine und heilige Braut dem Herrn dargestellt wird, ohne Flecken und ohne Runzel. Wenn das Wort, das wir verkündigen, nicht rein wäre, wie könnte da eine reine Braut hervorgehen? Aber da, wo das reine, das heilige, das teure, das ewig bleibende Wort Gottes verkündigt wird, da hat Gott seinen Weg, da offenbart er seine Macht und seine Herrlichkeit, da selbst hat er seinen Segen entboten, um sich mächtig an denen zu offenbaren und zu verherrlichen, die ungeteilten Herzen ihm vertrauen. Das ist unser Wunsch in dieser Zeit, absolut nichts zu mischen, sondern sein Wort so zu lassen, wie es geschrieben steht. Und er wird es zur Ausführung bringen in diesen Tagen. Für diejenigen, die heute getauft werden möchten, müsste noch ganz kurz gesagt werden, dass die biblische Taufe nicht nur eine Form ist, die wir über uns ergehen lassen, sondern es ist eine Verordnung, die der Herr selber gegeben hat. Und nach dem Worte Gottes, besonders nach dem, was in Römer 6 geschrieben steht, versinnbildlich die Taufe, das Begraben werden mit Christus, das Aufheben aus dem Wasser, ein Auferstehen mit Christus zu einem neuen Leben, so dass der alte Mensch dem allem, was er war, abgestorben ist, und dass der neue Mensch, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in rechtschaffene Gerechtigkeit und Heiligkeit, dass wir von da ab Gott dem Herrn leben. Es kommt nicht nur darauf an, dass die Worte stimmen, die dabei gesagt werden. Es kommt darauf an, dass das Leben stimmt, wenn man getauft wird. Auch da könnte es sein, dass irgendjemand sagt, gut, ich lasse mich jetzt biblisch taufen. Das ist richtig. Aber das ist nur vielleicht die Hälfte der Sache. Die zweite Hälfte wäre, dass unser eigenes Leben mit dem Worte, das wir jetzt erfüllen wollen, übereinstimmt. Dass wir Gnade vor Gott gefunden haben, in jeder Weise, in Wahrhaftigkeit mit Gott zu wandeln. Und wie Petrus es an einer Stelle ausdrückt, die Taufe ist der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Auch das muss da sein. Es hat keinen Sinn, nur zu sagen, ich möchte, dass die rechten Worte, oder manche sagen, dass die rechte Formel gebraucht werden. Hier wird gar keine Formel gebraucht, aber die rechten Worte. Aber wir möchten, dass alle diejenigen, die sich taufen lassen, dass sie es auch recht verstanden haben, worum es geht. Dass es nicht nur eine Handlung ist, die wir hier vollziehen, sondern dass sie im Auftrage Gottes vollzogen wird. Dass es ein Gehorsamsschritt ist, den Gott segnet. Ein Schritt, den er gefordert hat in seinem Worte, als gesagt wurde zu Pfingsten, tut Buße und lasse sich an jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Taufe ist also eine Bestätigung, dass die Sünden vergeben worden sind. Jeder Mensch, der sich taufen lassen möchte, muss die Gewissheit der Vergebung der Sünden haben. Er muss glauben, von Herzen glauben, dass Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha für die Sünden starb, dass er sie von uns genommen hat, in das Meer der Vergessenheit geworfen, ja getilgt durch das Blut des Lammes, ausgelöscht, nie mehr daran denken kann, sondern vergeben hat und ihrer nicht mehr gedenkt. Wie ein Liederdichter singt, so gewiss, die Sonne am Himmel pranget, habe ich, Sünder, Vergebung erlanget. So muss es sein. Man darf nicht erst den Prediger fragen wollen, was er darüber sagt, ob man sich taufen lassen kann oder nicht. Man kann auch mit keinem anderen darüber sprechen. Es muss einfach sein, wie damals mit dem Philippus, oder wer war's? Ja, der Philippus und der Kämmerer. Als sie auf der Straße dahin fuhren, sagt er plötzlich, hier ist ja Wasser, was steht meine Taufe noch im Wege? Und sie stiegen beide in das Wasser hinab und er taufte ihn. So muss es sein. Ein Herzensbedürfnis, den Willen Gottes zu tun, in der rechten Einstellung zu wissen, das ist ein Gehorsamsschritt, den ich aus Liebe zu Gott tue. Und dann wird der Segen des allmächtigen Gottes auf uns allen ruhen. Es heißt also, viele, ihre in Christus getauft worden sind, die sind in seinen Tod hineingetauft worden. Auf das Ferne niemand mehr sich selber lebe, sondern was wir jetzt noch leben, das leben wir im Glauben des Sohnes Gottes. Noch einen Schritt weiter zu gehen, Paulus sagt, auf das Christus in mir lebe. Das ist es. Nicht nur ein Leben an Christus, sondern dass Christus sein Leben durch uns alle ausleben könnte und dass er in unserem Leben dahin käme, dass der erste Platz, ja und auch der letzte ihm eingeräumt wäre und dass er das Sagen haben könnte in unserem Leben. Also, ich weiß gar nicht, wer getauft werden möchte, aber das wollten wir doch vorher gesagt haben, dass wir an dieser Stelle nicht nur taufen, wir möchten gläubig gewordene taufen, Menschen, die Jesus Christus in ihr Herz aufgenommen, die nach Golgatha blickten und die Vergebung ihrer Schuld und ihrer Sünde im Glauben an Jesus Christus angenommen haben. Wie der Liederdichter singt, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, der wird heil zu derselbigen Stund. Das Heil ist nicht in der Taufe und die Vergebung ist auch nicht in der Taufe. Das Heil ist in Jesus Christus. Und die Vergebung unserer Schuld und Sünde ist in dem vergossenen Blute des Lammes. Aber es ist ein Schritt des Gehorsams, ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Unerlässlich für alle, die vor Gott bestehen wollen. Die Zeit der Unwissenheit hat Gott übersehen. Jetzt aber gebietet er allen Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun und sich taufen lassen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Das ist das göttliche Muster, das von Anfang an der Gemeinde gegeben und festgelegt wurde. Und daran möchten wir uns alle halten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Sollten einige in unserer Mitte sein, die sich gerne taufen lassen möchten, aber eventuell nicht die letzte Gewissheit durch den Geist Gottes in ihrem Herzen haben, wir sind gern bereit, uns noch Zeit zu nehmen zum Gebet, aber wir möchten nicht, dass irgendjemand zur Taufe geht mit inneren Bedenken, mit der Frage, bin ich bereit, bin ich nicht bereit, sondern wer sich taufen lässt, tue es im Glauben. Im Glauben können wir es nur tun, wenn wir Gewissheit darüber haben. Und die Schrift sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Also wollen wir alle ermutigen, dass sie den Schritt des Glaubens gehen, den Schritt des Gehorsams. Aber wir möchten keinen beeinflussen oder hineinschieben. Wir möchten helfen im Gebet. Ich sage noch einmal, sollten Geschwister in unserer Mitte sein, vielleicht neu hinzugekommene, die noch nicht diese völlige Gewissheit des biblischen Glaubensweges haben, gern wollen wir noch mit euch beten. Und wenn es hier vorne wäre, dass ihr die Gewissheit habt, und dann wären wir alle froh für jeden, der sich taufen lassen kann auf den Namen Jesu Christi. Die biblische Taufe ist allein die Taufe der gläubig Gewordenen. Das Wort Kleintaufe ist ganz unrichtig und das Wort Großtaufe nur zum Teil richtig. Das Wort Glaubenstaufe ist richtig. Jesus sagt in Markus 16 von Vers 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Also, es ist eine Glaubenstaufe. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wir sehen also, dass selbst die Seligkeit mit dem Glauben und der Taufe in Verbindung gebracht wird, auf dass niemand, ich habe einen Mann getroffen, irgendwo drüben, nicht diesmal auf der letzten Reise, der hat sagen wollen, ja, hör mal, es steht nur geschrieben, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Es steht nicht geschrieben, wer glaubet und nicht getauft wird, dass er nicht selig wird. Ja, sag ich mal, wie liest du denn deine Bibel? Wie liest du deine Bibel? Es genügt doch, wenn man die Bibel so liest, wie es geschrieben steht. Aber Leute versuchen irgendwo eine Tür zu finden. Es gibt nur eine Tür und das ist Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg und das ist er, nur eine Wahrheit. Wer sie anders sucht, wird nicht hineinkommen, das geht nicht. Und wenn er sagt, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig, dann suche ich doch nicht nach dem Unglauben und nach dem Nichtgetauften, dann suche ich doch nach dem Glauben und nach dem Getauften, weil ich selig werden möchte. Aber die Menschen wollen irgendwie dennoch einen eigenen Weg finden, das gibt es nicht. Es gibt keinen eigenen Weg und keinen eigenen Willen mehr. Jesus Christus hat uns alle, vielleicht darf man das Wort nehmen, beschlagnahmt. Wir sind sein für Zeit und Ewigkeit. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte in allen Dingen und er wird diejenigen segnen, die bereit sind, im Gehorsam auf seinen Wegen zu wandeln und zu erfüllen, was er gesagt hat. Möge Gott uns segnen und mit uns allen sein. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lasst uns singen, so wie ich bin, so muss es sein.
So
Dank sei dem Herrn, steht geschrieben in Matthäus 17, in dem Ereignis auf dem Verklärungsberg. Obwohl Mose und Elia da waren, Johannes, Jakobus und Petrus, aber als die lichte Wolke über sie kam und die Stimme erscholl, sahen sie niemand als Jesus allein. Und so geht uns das in dieser Zeit. Wir sind dankbar für alle Propheten, für alle Apostel. Wir sind dankbar für seinen Boten, den er in dieser Zeit sandte. Aber wenn die lichte Wolke so richtig über uns kommt, dann sehen wir Jesus Christus verklärt, mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Auf ihn sollen wir hören, so wurde es gesagt. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören, ihn haben wir gehört. Und weiterhin werden wir ihn sehen und hören. Lob und Dank sei dem Herrn. Dankbar sind wir für die 7 Sterne in seiner rechten Hand. Aber der Wandelnde, der Redende, dessen Stimme wie eine Posaune war und ist und bleiben wird, das ist Jesus Christus. Unser Herr, dem aller Lobpreis und alle Ehre und alle Verherrlichung gebührt in der Zeit und durch alle Ewigkeit. Daran halten wir fest und das mit großer Freude. Ich habe drüben sagen müssen, dass Sie wohl niemals befürchtet haben, dem Herrn Jesus den rechten Platz zu geben. Sie hatten immer Angst, dass Sie Bruder Brennim immer den richtigen Platz geben müssen und vielleicht noch mehr als das. Aber die Zeit ist gekommen, wo wir alle Dinge richtig einordnen. Nämlich da, wo sie hingehören, dem Herrn Jesus, den ersten Platz. Er ist der Erste, er ist der Letzte und dazwischen ist er auch. Lob und Dank, dazwischen ist er auch. Er ist alles in allem. Und all seine Knechte, denen hat er den richtigen Platz angewiesen und in der Weise nehmen wir es von Herzen auf und danken Gott für die Gnade, dass wir sehen und hören dürfen, was er uns in dieser Zeit zu sagen hatte. Wir schämen uns dessen nicht, dass der Herr jede Botschaft an den Engel gerichtet und dass er sie der Gemeinde gebracht hat. Das ist die Wahrheit. Wir haben in dieser Zeit die Stimme des 7. Engels gehört. Haben verstanden, was der Posaunenton uns allen zu sagen oder was er, worauf er die Aufmerksamkeit zu lenken hatte. Wir sind wirklich sehr dankbar für die Freiheit des Geistes, für die Klarheit im Worte und für die Weiterführung durch den Heiligen Geist. Er wird es alles wohl machen. Wir haben das Wort der Verheißung gehört aus berufenem Munde. Es ist Geist und Leben geworden. Und die Kraft des Höchsten ist über uns. Und das, was herausgeboren wird aus diesem lebendigen Samen des Wortes Gottes, wird dem Bilde Jesu Christi gleichgestaltet sein an dem Tage, wenn er wiederkommen wird, um die Seinen zu holen und Bewunderung bei ihnen zu finden. Lob und Dank sei seinem herrlichen Namen. Himmlischer Vater, was sollen wir sagen? Uns fehlen die rechten Worte, alles zu beschreiben. Wie in einem Film sehen wir vor uns verwirklicht und erfüllt alles das, wovon die heiligen Propheten und Apostel geredet, was du verheißen hast. Und so danken wir dir auch für diesen Gottesdienst, für die Taufe, für alle, die bereit sind, den Gehorsamsweg zu gehen. Wir danken auch für das, was wir drüben gesehen, erlebt, was gesagt werden durfte, du wirst selber die Frucht hervorbringen zur Verherrlichung und zur Ehre deines Namens. Wir stellen uns nicht über unsere Brüder. Du bist unser Haupt, wir sind die Glieder, aber die Dienste und Aufgaben sind verschieden und das müssen wir alle erkennen und anerkennen und es darunter beugen und fügen, denn du vollendest dein Werk in dieser Zeit und tust Großes durch deinen Heiligen Geist. Du hast des Jubelns viel geschafft, hast die Freude groß werden lassen unter deinem Volke. Wir preisen dich und wir beten dich an in Jesu Namen. Amen.